Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Heute haben wir ordentlich Glanz in der Bude. Eine EM-Silbermedaille in der ersten Sieben, die bei Tom Kiesler um den Hals hängt. Für Andy Wolf ist er ein absolutes Monster. Eine Abwehrmaschine, vor der man als Offensivspieler keine Angst, aber zumindest ausreichend Respekt haben sollte, finde ich. Mal gucken, wie aggressiv und zweikampfstark er sich bei uns am Podcast-Mikro präsentiert. Ansonsten, klar, unser Rückblick auf ein insgesamt tolles Turnier der deutschen Männer und der Ausblick auf den Restart in der HBL. Hier ist die erste Sieben, Folge 46 mit Abwehrprimel Westen und Defensive Coordinator Schwalb. Moin.
Moin, ihr Lieben. Defensive Coordinator hört sich toll an in der heutigen Zeit, oder?
Ja, ne?
Schön Englisch auch noch.
Muss sein, war natürlich auch ein bisschen dem Super Bowl von heute Nacht geschuldet. Aber wir sprechen natürlich über die Abwehr im Handball, die immer wichtig war, aber vielleicht sogar noch immer wichtiger wird. Das können wir diskutieren heute. Habe ich das richtig auf dem Zettel, dass in deiner aktiven Zeit du wirklich also von Bank über Abwehrchef oder halb rechts in der Deckung, je nach Trainer unterschiedlich angesagt warst in der Abwehr?
Ja, ab und zu durfte ich mich auch mal ausruhen, wenn meine Mannschaft in der Abwehr war. Aber Abwehrchef dürfen wir jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht sagen.
Okay. Dann kriegst du Ärger von deinen ehemaligen Mitspielern.
Da kriege ich so viele Einläufe. Ja, ich habe tatsächlich in Wallau auch eine Zeit lang hinten Mitte gedeckt. Da hat Mike Furich vorgezogen gedeckt. Da haben wir so ein bisschen eine offensive Variante im Repertoire gehabt. Aber grundsätzlich war ich auf der Halbposition. Es gibt viele, viele Menschen, die behaupten, ich wäre jetzt nicht der absolute Superstar in der Abwehr gewesen. Was ich natürlich vehement bezweifle. Also ich war schon ein echter...
Also übersetzt heißt das, dass viele meinen, dass du in der Abwehr eine Wurst warst.
Schön, dass du es so ausdrückst. Also eine Wurst jetzt nicht, aber ja, ich war jetzt auch nicht derjenige, der da hinten jeden Zweikampf gewonnen hat. Ja, muss man leider sagen. Ich habe immer alles gegeben und habe mich da reingeschmissen, aber das Gefühl für die Abwehr und dieses Erkennen, wo deine Gegenspieler hinwollen und was sie machen, da war ich jetzt vielleicht nicht oberstes Regal.
Kann man denn zu einem richtig guten Abwehrspieler werden, sich entwickeln, wenn man noch keiner ist? Wie hast du das in deinem...
Natürlich jetzt, da gibt es jetzt ganz, ganz viele Menschen, die sagen, ja klar, klar geht das. Weil du natürlich viel, viel Wille brauchst, um ein guter Abwehrspieler zu werden. Und du musst auch immer bereit sein, dir mal ein bisschen weh zu tun. Ja? Und es ist ja nicht einfach, wenn du permanent in Sperren von Kreisläufern reinrennst und in Zweikämpfe verwickelt wirst. Und das tut schon auch ab und zu mal weh. Wenn du dazu bereit bist, bist du schon mal erstmal, hast du den ersten Schritt zum guten Abwehrspieler schon mal gemacht. Aber dann brauchst du auch Gefühl. Wie weit gehe ich raus? Bei wem gehe ich raus? Wann gehe ich zum Block? Wie arbeite ich mit meinen Jungs zusammen? Wie schaffe ich es, die Automatismen auch umzusetzen, wenn die Sperre kommt? Wie regelt man das? Also das muss man schon auch lernen. Das ist ein hochkomplexes Gebilde, da so eine Abwehr. Und wenn du da gut funktionieren willst, dann musst du schon auch ein bisschen arbeiten dran.
Wenn wir beim Thema Entwicklung bleiben und bei der Nationalmannschaft mal bleiben, was würdest du sagen, wer hat da den größten Schritt gemacht nach vorne in der Nationalmannschaft, in der Abwehr?
Also unser heutiger Gast ist da ein ganz wichtiger Baustein innerhalb von 3 Monaten geworden, irre. Ja, hat ja gerade erst sein Debüt gegeben, ist ja noch nicht so lang her. Er ist eine gute Alternative, Alternative ist schon fast zu wenig. Das heißt, wir haben jetzt im Mittelblock mit ihm und mit Golla und mit Köster natürlich 3 Leute, die da im Mittelblock sehr, sehr gut decken können. Und das hilft der Nationalmannschaft unglaublich, dass wir nicht darauf angewiesen sind, dass nur Köster und Golla die ganze Zeit da decken. Also ist er schon der Most Improved Player und auch der Überraschungsgast der letzten Monate. Und ist nicht nur Gast, sondern er wird natürlich auch bleiben. Davon kannst du mal stark ausgehen. Er hat da schon einen Flock reingerammt.
Ist ja auch noch jung mit 24.
Absolut. Absolut.
Und wenn wir dann nochmal sozusagen die Bilder noch ein bisschen vergilben lassen, zu deiner aktiven Zeit der beste Abwehrspieler der Welt?
Ja, es kommt darauf an, wie man das definiert. Also ich weiß, dass Thomas Happe natürlich einer der absolut Besten war in der Bundesliga, vorgezogen, die 3-2-1-Deckung beim TuS. Also gegen den in 1 gegen 1 Situation, das hat nicht viel Spaß gemacht. Der war schnell auf dem Bein, der war aggressiv, der war ja auch kräftig genug, um dich aufzuhalten. Also hat ein gutes Gefühl gehabt. Also ich fand ihn immer herausragend. In der Bundesliga international gab es viele. Zum Beispiel auch ein Mile Isakovic, der bei den Jugoslawen vorgezogen gedeckt, von dem hatte ich immer so meine Probleme. Ich rede jetzt auch eher von denen, die mir so ein bisschen unangenehm waren,
Die auf den Sack gegangen
die mir
sind.
richtig auf die Füße gegangen sind. Ja. Und jetzt kommt der letzte, den ich da noch mit reinnehme, von offensiven Abwehrspielern, Jackson Richardson.
Ja.
Jackson Richardson. Das war wirklich brutal. Also ich habe es wirklich einmal gesehen, es ist kein Spaß. Da haben wir deutsche Nationalmannschaft gespielt, hat er vorgezogen, gedeckt. Also man hatte wirklich Probleme mit ihm, weil er auch von dir weg ist. Das heißt, wenn du ausgeholt hast und wolltest den Ball rüberspielen, da war der auf einmal bei deinem Gegenspieler und du wusstest gar nicht mehr, was du machen sollst in der Luft. Und er hat beim Wurf mal Bogdan Venta, der auf halb links bei der deutschen Handball-Nationalmannschaft gespielt
Ja.
hat. Also er wollte werfen und er hat ihm beim Wurf den Ball einfach aus der Hand genommen. Ich schwöre, ich hab das gesehen. Der hatte Bock, dann auf einmal keinen Ball mehr in der Hand
Ja,
gehabt.
bitte, danke.
Hat schön, wirklich dann ausgeholt, yeah, und auf einmal hat er keinen Ball mehr gehabt. Also, das ist aber nicht so, dass es nur im Bock da an solche Sachen passiert sind. Da musstest du, durftest vor dem nie prellen. Wenn du vor dem
Ja.
geprellt hast, war
Er war
schon
halt auch
Feierabend.
unfassbar flink, nicht nur auf den Beinen, sondern auch im Kopf. Und du musst ja auch dann gerade als
Verrückt.
vorgezogen auch unfassbar ausdauernd sein, ne? Weil das
Ja,
ja auch
natürlich.
noch mehr Kräfte
Und er hat es
kostet.
genau erkannt, wenn du hochgesprungen bist, du wolltest nicht, wolltest nur so ein Fake, und wolltest eigentlich so ein Fake-Wurf ansetzen, also nicht werfen, sondern so ein
Ja.
Fake-Wurf. Wenn du Bodenkontakt verlierst und du weißt genau, bevor ich lande, muss ich aber spielen. Auf einmal hingst du da allein in der Luft und hast keine Spielstation mehr. Also, ach, du liebes bisschen.
Ja.
Und dann kam irgend so ein Verzweiflungswurf. Na, das war immer echt schwer. Aber das sind jetzt so die Offensiven, Defensiv. Er war einer der härtesten Abwehrspieler, auch lustig, einer der Papa eines auch erste sieben Mitglieds, der auch schon bei uns im Podcast war.
Papa eines erste sieben Mitglieds, Ingolf Wiegert.
Ja, nein, Ingolf war auch ein guter, ja, aber nicht so ein reiner Abwehrspieler. Ich rede jetzt von einem reinen Abwehrspieler, auch in seiner Nationalmannschaft war er reiner Abwehrspieler. Einer der härtesten und oh Gott, gegen den wolltest du nicht rennen. Das war noch ganz, ganz harte Zeiten. Ich sag's, bevor wir da ein großes Rätsel draus machen, der
Ja.
Papa von Kenny Mahé,
Ah,
Pascal
okay.
Mahé,
Ja.
der hat in der französischen Nationalmannschaft hinten Mitte gedeckt und auch bei Créteil hinten Mitte. Das hat wirklich wehgetan, glaub mir. Das
Ja.
war einer, der konnte dir wirklich das Leben zur Hölle machen, wenn du da über die Mitte kamst. Uiuiui.
Und jetzt mal weg von der Abwehrschwalbe. Den letzten Podcast haben wir ganz kurz vor dem Frankreich-Spiel aufgenommen, also kurz vor dem letzten Hauptrundenspiel der Deutschen. Was ist seitdem passiert bis heute?
Ja, die Deutschen haben das sehr, sehr gut gemacht. Wir haben danach zwei Spiele gewonnen, gegen Frankreich, gegen Kroatien. Wobei das für mich schwerere war, das Spiel gegen Frankreich. Und da haben sie wirklich auch ein hervorragendes Spiel gemacht. Von Anfang an geführt, den Franzosen eigentlich ganz, ganz wenig Luft gelassen. Es gab mal eine Phase, da waren sie nur mit einem Tor in Führung, die Deutschen, aber das war dann auch schnell wieder Geschichte. Also immer auch ein Vorsprung mit zwei, drei, vier Toren. Konsequent durchgezogen, alle Jungs mit richtig Dampf. Das war ein sehr, sehr gutes Spiel
Ja,
der
und Juri
Deutschen.
Knorr, die ersten 10 Dinger drin. Ne, das war gegen Frankreich.
Es war völlig irre, oder?
Ja.
Das war völlig irre, ja, hat er getroffen. Dann irgendwann so in der Mitte der zweiten Halbzeit hat er nicht mehr so getroffen. Aber er hatte eine Quote von 10-10. Das stimmt.
Ja,
10 Versuche, 10 Tore.
zwischenzeitlich, ne? Nein, aber ich finde unterm Strich Ist das eine Mannschaft, mit der man sich gerne identifiziert, so, ne? Also wir haben auf der Couch gesessen hier mit der Family und wir haben echt mitgefiebert. Und das muss ja auch erstmal eine Mannschaft schaffen, dass du sozusagen Fans für dich gewinnst, ne? Also Zuschauer für dich gewinnst und
Ja,
neue
weil
vielleicht
sie
auch.
natürlich zum einen auch als Mannschaft wirken, weil sie kämpferisch wirken, das mögen wir natürlich alle sehr in Deutschland, das ist klar, Kampfgeist gehört dazu. Aber man hat auch das Gefühl gehabt, dass sie in entscheidenden Phasen nicht einknicken, sondern dass sie dann extra aufs Tor gehen und mit viel Selbstvertrauen arbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Und das finde ich natürlich schon eine herausragende Leistung, denn heutzutage im modernen Handball bist du ja immer mehr unter Druck. Das wird ja immer schneller und du musst da Würfe nehmen. Und das haben sie wirklich auch über viele Schultern hinweg gut verteilt, ja. Ob das jetzt der Juri gegen Frankreich war oder ob das
Krigic gegen Kroatien.
Krikic gegen Kroatien. Uschins
Uschins.
hat da wirklich auch
Ja.
mal gute Spiele gemacht, wichtige Tore gemacht. Im Finale hat er leider ein bisschen daneben gelegen. Schade. Aber da war immer jemand da.
Nein, aber es war, das haben wir schon auch in den anderen Podcast-Folgen besprochen, schon auch ein Auf und Ab, gerade Vorrunde, Hauptrunde so, aber unterm Strich doch tatsächlich eine Mannschaft, die wieder Bock gemacht hat und nicht zu vergessen, ne? Also die deutschen Frauen holen WM Silber. Und ein paar Wochen später die Männer EM Silber, was vielleicht auch noch höher zu bewerten ist als eine Weltmeisterschaft. Unter anderem, weil einer hinten in der Deckung richtig performt hat. Und bevor wir ihn reinlassen, einmal kurz seine Vita im Schnelldurchgang. In Bad Soden am Taunus geboren, in Gummersbach aufgewachsen, in der VfL-Jugend ausgebildet, Profidebüt mit 18, damals in der zweiten Liga. Bundesliga-Aufstieg 2022 und zuletzt ging alles ziemlich schnell. Länderspieldebüt im Oktober 2025 und jetzt hängt da eine Silbermedaille im Hause Kießler. Tom, moin, schön, dass
Moin
du da
Männers.
bist.
Tom,
Schön, dass ich
schön,
da
dass du
sein
da
darf.
bist. Und herzlichen Glückwunsch nochmal zur Silbermedaille.
Vielen Dank, vielen
Ja,
Dank.
das
Wir,
war klasse.
wo erwischen wir dich? Du hattest Training heute Vormittag.
genau, ich hatte heute Morgen Training und bin jetzt zu Hause am Esstisch, sitze ich gerade, habe gerade eben was gegessen und
Was
ja,
gibt's denn
bin
im
jetzt bei
Hause
euch.
Kießler? Was gibt's denn im Hause Kießler?
Bei mir gab es gerade ganz, tatsächlich ganz einfach nur ein paar Rehsteaks und ein bisschen Nudeln. Also
Wow,
nichts
wow.
Großartiges, würde ich mal
Naja,
sagen.
nur
Also,
Rehsteaks.
das
Das
habe ich
gibt's
schon
bei uns
lange
zu
nicht mehr auf
Weihnachten
dem
höchstens
Tisch.
mal.
Also, das aber.
Ja, ich bin da ja an der Quelle, du. Deswegen wird das des Öfteren bei mir gegessen.
Ja, geil. Ich wollte gerade sagen, bei mir zu
Ja.
Hause hängt ein toter Hering an der Decke. Da geht's immer gut. Oh Gott, wenn es meine
Ja.
Frau hört. Nein, das stimmt nicht. Ich kriege auch tolle Sachen, um Gottes Willen.
Ja,
Und
wollte ich
du
gerade
bist
sagen.
deswegen an der Quelle, weil du Jäger bist auch, ne?
Genau, ich bin auch Jäger. Deswegen, ich esse da, wenn ich Fleisch esse, dann ist es meistens das, was ich selber eben erlegt habe und was ich verarbeitet habe. Von daher,
Es
ja,
ist
sitze ich an der Quelle da.
ja ungewöhnlich. Wie ist das entstanden? Hast du da irgendwie familiäre Vorbelastungen sozusagen?
Ja, auf jeden Fall. Mein Onkel, mein Cousin, mein Opa, die haben das alle schon gemacht. Ich bin schon als Kind ein sehr naturverbundener Junge gewesen, viel draußen gewesen, immer auch mal dabei gewesen. Und mich hat das fasziniert. Genau, deswegen bin ich jetzt seit 2 oder 3 Jahren bin ich jetzt auch Jäger. Genau. Also, so
Stark.
ist das
Ist gar nicht
gekommen.
so einfach, den Jagdschein zu machen. Ich bekomme das gerade aktuell mit. Mein Nachbar hier in Hamburg, der macht gerade den Jagdschein, der ist ja ganz schön am Jammern. Der hat jetzt
Ja.
irgendwelche Tiere aufbrechen müssen, habe ich gehört.
Ja, das ist alles nicht so ohne. Da muss man schon dabei sein, auf jeden Fall. Ich sag mal, das ist das grüne Abitur. Also da muss man schon ein bisschen für üben, ein bisschen lernen. Und
Ja.
natürlich auch, ich glaube, ein gewisses Grundinteresse sollte auf jeden Fall da sein.
Ja, und ja auch ein
Also
Verantwortungsbewusstsein, ne? Also
auf jeden
geht's ja nicht.
Fall. Auf jeden Fall. Ich meine, man geht da immer noch mit Waffen um. Das sollte man auf jeden Fall verantwortungsbewusst mit umgehen, keine Frage. Das ist am wichtigsten, auf jeden Fall.
Ja, und vor allen Dingen ist es auch wichtig für die Natur, was ihr da macht, ja? Also muss man auch mal ganz klar sagen, ja?
Ja.
Das einzige Problem, höre ich jetzt immer, einer meiner besten Freunde ist auch Jäger, der sagt immer, so viel Wildschweine, wie es da gibt jetzt mittlerweile, das wäre völlig irre. Ja, da rennen die Horden rum. Die kriegen 3 oder 4 Mal im Jahr kriegen die Nachwuchs. Oder ich weiß, vielleicht ist es auch übertrieben, im ganzen
Ja,
Jahr
so
Regierung.
circa, ja. Aber die kriegen schon eine Menge Nachwuchs und die
Ja.
zerstören natürlich da die Wiesen von den Landwirten und sowas. Das stimmt schon. Die graben da einiges um, ja.
Ja,
Kann man so
deswegen. Und
sagen.
so viel kann man gar nicht abschießen. Es geht ja überhaupt nicht. Die wirst du gar nicht mehr her. Ja.
Ja, das ist schon so ein Hegen und ein Pflegen auf jeden
Ja.
Fall.
Hast du eine eigene Jagd oder bist du Gastjäger, sage ich jetzt
Ich
mal?
bin quasi Gastjäger bei meinem Onkel. Der hat eine
Okay.
Jagd, der hat ein Revier gepachtet und da darf ich mitgehen. Gehe ich auch schon mit, bevor ich überhaupt einen Jagdschein hatte, war ich da schon dabei. Also von daher
Ist es
war
bei
das
euch in der
so.
Nähe?
Ja, genau, das ist in der Nähe, so 10 Minuten von hier bei
Boah,
mir.
was ein
Also
Glück.
ja, auf jeden Fall. Deswegen bin ich auch eigentlich recht häufig draußen. Ob es jetzt nur im Spazieren im Wald ist oder mal auf dem Ansitz. Da habe ich einen kurzen Weg zum Busch.
Ah, das hört sich schon fast romantisch an, so ein bisschen, ne?
Das hört
Also.
sich sensationell an.
Ja,
Ehrlich,
da
wirklich,
kann man
das
gut
hört sich
abschalten, du.
als sensationell. Vor allem, wenn du auch unkompliziert hinkommst. Wenn du nicht, weil es ist ja, jetzt sage ich mal im Großraum Hamburg, da musst du schon mal eine Stunde, anderthalb fahren. Weil ich weiß, dass die meisten hier bei uns in Ostdeutschland so ihre Jagd haben. Aber wenn du 10 Minuten hast, das ist ja ein Traum. Wirklich.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich mich echt nicht beklagen. Das ist halt
Ja.
der Vorteil, wenn man dann im kleinen Gummersbach wohnt und spielt, ne? Dass man da, ja, dass da relativ viel Natur drumherum ist, ne? Das ist schon cool. Auf jeden
Ja.
Fall.
Und wo hat denn deine Silbermedaille ihren Platz gefunden?
Die schleppe ich aktuell immer noch hin und her zu Freunden und Verwandten, wenn ich sie besuche. Hat noch keinen festen Platz. Muss ich mir noch überlegen, wo ich die hinhänge. Jetzt aktuell liegt sie hinten auf der Couch.
Ja, und wie ist es das Gefühl, wenn du jetzt eine Silbermedaille anschaust? Ich meine, jetzt im Sommer, wenn man dir gesagt hätte, du pass mal auf, du bist übrigens ein wichtiger Bestandteil der Europameistermannschaft von Deutschland und gewinnst die Silbermedaille, hättest du es geglaubt?
Natürlich, also ist natürlich ein Ziel von mir gewesen, keine Frage. Aber ich hatte ja auch, sage ich mal, dadurch, dass das letzte Jahr, die letzte Saison ziemlich gebeutelt war von mir, mit Verletzungen und dem Ganzen, habe ich natürlich nicht damit gerechnet, dass das dann, wie du sagst, eben so schnell passiert, dass ich dann direkt im Oktober meine ersten Länderspiele mache und dann natürlich darauf folgend dann schon bei der EM dabei bin, dass ja, das war. So habe ich gar nicht mit gerechnet, um ehrlich zu sein. Das kam dann schneller, als man denken konnte, aber es war vielleicht auch ganz gut. Da konnte ich mir noch keinen Kopf machen.
Ja, aber es ist ja schon auch noch eine handballerische Frage dazu. Da kommen dann jetzt auf einmal die ganzen Superhelden auf dich zu in der Nationalmannschaft. Es ist schon gut, wenn man sie aus der Bundesliga ein bisschen kennt. Ja, weil sonst brauchst du ja auch einen Erfahrungswert. Ich meine, du musst ja wissen, wo der Gitzel in welche Richtung der geht oder ein Arnoldson oder wie sie auch alle heißen. Das ist ja nicht so einfach, gegen die zu spielen. Man braucht ja Erfahrungswerte
Auf
rein
jeden Fall.
theoretisch.
Ja, das ist richtig. Aber die stärksten Spieler, wie du sagst, die spielen ja in der Bundesliga. Von daher hat man ja schon mal Kontakt zu denen gehabt oder weiß da so grob, was einen erwartet. Aber es ist natürlich auch viel Videovorbereitung, ne? Also ich meine, du spielst ja nur zweimal in der Bundesliga gegen die Jungs. Und da muss man sich schon anderweitig noch dann darauf vorbereiten, dass man da
Ja.
eben gegen ankommt, gegen anhalten kann, ja.
Und warst du denn zufrieden mit dir insgesamt übers Turnier gesehen?
Ja, grundsätzlich war ich eigentlich schon zufrieden, wobei ich eigentlich mal ein ziemlich selbstkritischer Mensch bin, was das angeht. Aber es war, denke ich, ein gelungenes Turnier. Und da steht immer noch der Erfolg der Mannschaft drüber. Das ist das Wichtige, dass wir als Mannschaft da performen. War natürlich ärgerlich, dass ich dann da mit Magen-Darm-Infekt da flach lag, ich 2 Spiele ausgesetzt habe, weil ich da den ganzen Tag da am Brechen war und mich am Übergeben war. Und ja, aber die Jungs haben das super gemacht dann, die beiden Spiele gegen Frankreich und gegen Kroatien, um ja dann ja das dann auch ermöglicht, dann im Finale dann dabei zu sein und irgendwie die Mannschaft zu unterstützen. Auch wenn das dann ja auch nicht so ein gutes Ende genommen hat, leider. Das war ja auch nur ein kurzer Einsatz von mir, muss man ja leider sagen. Aber nichtsdestotrotz war es eine super geile Erfahrung. Und mit den Jungs, die sind alle super drauf, so super Teamchemie. Hat schon Spaß gemacht, auf jeden Fall.
Aber ich muss dir da mal ein großes Kompliment machen. Als wir gehört haben, dass du mit Magen-Darm flach liegst, haben sich viele Menschen echt erstmal natürlich Sorgen um deine Gesundheit gemacht, aber dann auch wirklich Sorgen um die Mannschaft. Die haben gesagt, oh, der wird aber fehlen. Und das ist natürlich schon für jemanden, der seit 3 Monaten erst dabei ist, ein riesengroßes Kompliment. Ja, also du hast da schon deinen Platz gefunden und hast da einen wichtigen Part in der Mannschaft. Das Gefühl hast du bestimmt auch entwickelt, oder? Dass die Jungs dich brauchen.
Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, ich versuche natürlich immer da zu sein für die Mannschaft dann. Und ich meine, ich habe das ja dann auch gemerkt, wenn man dann tatsächlich schon direkt von Beginn an auf der Platte steht, dass ja auch das Vertrauen vom Trainer dann da ist. Das ist natürlich auch schon viel wert und nimmt einem, sage ich mal, so einen gewissen Druck auch schon weg, weil man weiß, ja, die Mannschaft vertraut einem, der Trainer vertraut einem. Und ja, ist natürlich schon brutal, dass man dann in der Nationalmannschaft ist. Und dann, ja, wie du sagst, dass dann sowas dann gesagt wird, wenn man dann fehlt, ist natürlich schon, ja, zeigt einem, dass man dann doch irgendwas richtig macht, sag ich mal.
Ja, natürlich,
Und
natürlich.
also jeder, der mal wirklich einen gravierenden Magen-Darm-Virus hatte, du sagst, du hast dich da 2 Tage lang durchgehend übergeben, der weiß, wie man sich danach fühlt. Also da hast du ja Kraft gleich null eigentlich, ne? Also wahrscheinlich irgendwie schlappe Beine und an Handballspielen ist da überhaupt nicht zu denken. Wie hat sich das denn entwickelt überhaupt? Wann warst du denn wieder auf den Beinen? Dann am Freitagabend, Samstag oder wie?
Ja, genau, so Samstag circa. Es war dann Mittwoch ging das alles los, da bin ich aufgewacht. Ich war mit Miro Schlurow, mit dem Kollegen im Zimmer. Bin dann aufgestanden um 8 und dann musste ich auf einmal mich übergeben und dann habe ich ihm direkt gesagt, geh weg, renn, lauf,
Ja.
nicht, dass es
Ja,
dich auch noch
deswegen, ich wollte
erwischt.
gerade sagen, schnell raus.
Schnell raus. Genau, dann hat sich das halt den ganzen Tag so durchgezogen und da war schon direkt klar, also gegen Frankreich, das wird nichts am Abend. Und ja, das hat sich dann noch bis zum nächsten Tag durchgezogen, dass ich dann gebrochen habe und sowas und auch nichts drin geblieben ist. Ich habe dann natürlich richtig Flüssigkeit verloren. Also war dann halt
Ja.
bettlägerig, furchtbar schlapp. Und dann hat sich das so gegen Freitagabend gebessert. Freitag, da hatte ich dann auch mal mit Alfred gesprochen, wie es jetzt ist beim Spiel gegen Kroatien. Aber da haben wir uns dann dazu entschieden, dass wir das dann nicht machen, weil einfach das Verletzungsrisiko da zu groß wäre, wenn du 3 Tage nur im Bett liegst und dann quasi aus dem Nichts dann 100% oder 110% ergeben muss. Das wäre da nicht so sinnvoll gewesen. Da haben wir uns dann auch, sage ich mal, darauf geeinigt. Und ja, dann habe ich Samstag, wurde es dann besser, dann habe ich Samstag einmal so ein lockeres Training, sage ich mal, gemacht, im Kraftraum mal angeschwitzt, wie es ist, wie der Kreislauf reagiert. Das war dann soweit alles okay. Und dann ja, ging es ja Sonntag direkt rund. Und dafür war ich dann eigentlich auch fit, soweit es geht.
Okay.
Ja.
Aber jetzt bist du seit 3 Monaten Nachspieler und stehst im EM-Finale, oder? Wie ist denn so die
Ja.
Gefühlswelt, wenn man da steht? Also, ich erinnere mich noch an, ich durfte ja auch mal Nationalspieler sein. Ich fand immer, das ist schon was ganz Besonderes, oder? Man merkt, dass ganz Deutschland zuschaut. Man hat das schon
Auf
im
jeden
Gefühl,
Fall.
gell?
Auf jeden Fall. Also man hat das ja auch so ein bisschen mitbekommen, dass so ganz Deutschland da schon das Interesse sehr groß war an der Europameisterschaft. Es gibt natürlich auch ein bisschen Druck, sage ich mal. Ich war auch schon aufgeregt, aber das ist ja eigentlich auch ein gutes Zeichen, weil das heißt ja, dass es einem schon was bedeutet, dass es einem wichtig ist. Aber es ist natürlich schon krass gewesen vor 15.000 Leuten. Na, das war für mich das erste Spiel in diesem Umfang mit so vielen Zuschauern auch.
Und
Also
12 Millionen am Fernsehgerät, ne?
ja,
An
genau.
den Rundfunkgeräten.
Ja,
Aber
genau.
das hat man nicht im Kopf, diese 12 Millionen, Jens.
Nee, das stimmt, wollte ich gerade sagen. Das
Das
habe
ist
ich gar
so,
nicht, da denkst du nicht
das
dran.
ist so, ja, okay, ob das 12 Millionen oder 300 sind,
Ja,
ist egal. Es
ja.
geht darum, um die 15 Millionen. Also ich wollte nur sagen, das hat man nicht im Kopf. Man merkt
Nee.
natürlich dann, wenn auf einmal die Nachrichten da reinkommen und immer mehr Nachrichten und jeder schreibt auf einmal, da merkt man, oh, das ist doch wichtig, was hier gerade passiert. So war es ja bestimmt bei dir auch, oder?
Ja, klar. Also ich habe natürlich eine super Rückmeldung bekommen, aber auch viel Resonanz bekommen. Dann schreiben natürlich alle ein, ne? Aber es ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn dann das Interesse da ist und sich natürlich dann für die Mannschaft, für den Sport nochmal mehr interessiert wird. Also.
Ja, und dann war für dich nach einer Viertelstunde das EM-Finale vorbei und ja, so Gesichtstreffer, ne, das hat sich schon durch das ganze Turnier gezogen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber unglücklich, ne? Ich versuche einen Stoppfoul zu machen und dann rutsche ich da von der Schulter ab, treffe ihn da am Hals, Gesicht. Ja, ist natürlich dann, habe die Dänen natürlich die 15.000er Gas gegeben in der Halle, ne? Und ordentlich Stimmung gemacht. Aber ja, es halt, passiert halt leider, wenn du in der Defensive bist und halt eben nur dafür da bist, passiert dir das halt mal eher. Ja, da lernt man, muss man daraus lernen, dass man da, dass ich da vielleicht nicht so ungestüm rauslaufe und da direkt einen Stopp-Foul machen will. Gerade gegen Gitzel, dass der dann abtaucht, das ist ja eigentlich auch bekannt. Ja, ist ärgerlich gewesen.
Wolltest du in der Situation Zeichen setzen?
Ja, also ich wollte mir wirklich schnappen,
Ja.
aber ja, hat nicht funktioniert.
Also wir haben im Vorfeld auch so ein bisschen gesprochen. Und ich habe so gesagt, weißt du, wenn du da Abwehrchef bist und da kommen wirklich mittlerweile im modernen Handball im 5-Sekunden-Takt Jungs auf dich zu und gehen
Ja.
ins 1 gegen 1 und tauchen noch ab, so wie du es gerade auch gesagt hast. Also ich weiß nicht, wie man das jetzt irgendwie schaffen kann, dass man nie mehr eine rote Karte bekommt. Ich glaube, das ist unmöglich.
Das ist
Weil du,
schwierig
guck doch
auch.
mal, wie oft geht der Gitzel gegen dich ins 1 gegen 1, wenn du bei ihm auf der Seite da deckst, in der Mittelposition. Und der kommt ja immer
Zigmal.
dahin.
Ja, klar. Also
Wie
weiß
viele
ich gar nicht,
Zweikämpfe
ne, wie
hast du
oft.
gegen den? 100? Gefühlt.
Ja, vielleicht nicht 100, aber gefühlt ja, ne? Aber ich meine,
Ja.
ja, es ist wie du sagst, das Spiel wird ja auch immer schneller. Du hast halt eben auch mehr dieses 1 gegen 1. Das spielen dann einfach auch die vielen Teams. Das ist halt schwierig. Dann hast du natürlich, wie du sagst, das Abtauchen. Dann wird er teilweise dann auch nicht nach 3 Schritten abgepfiffen, sondern erst ja, nach dem fünften, sage ich mal, hast du natürlich auch noch einen Schritt mehr. Also es ist für den Abwehrspieler auf jeden Fall nicht einfacher heutzutage zu
Ach, das haben
spielen.
sie dir
Also.
noch nicht gesagt, dass sie die Regel geändert haben, dass jetzt 5 Schritte erlaubt sind.
Nee, haben sie noch nicht gesagt.
Also, so einen Eindruck hatte ich zumindest.
Ich,
Also,
ja,
sobald
also
du
ein bisschen.
Körperkontakt hast als Angreifer, kannst du unten machen, was du willst.
Ja,
Also,
das
wenn du
ist
allein
richtig.
bist, ist ein bisschen was anderes. Aber sobald Körperkontakt im Spiel ist, dann kannst du unten Schritte machen, wie du willst. Da waren
Ja.
teilweise echt haarsträubende Sachen dabei, wo du sagst, das
Ja,
geht doch gar nicht.
das
Und
ist
dann finde ich auch
richtig.
noch, ist das auch eine Frage an dich. Ich meine, Video, ja, nein, keine Frage. Video ist grundsätzlich gut für
Ja.
Gerechtigkeit, so sind wir ja. Aber das sieht auf so einem Video natürlich auch immer, oh, ein bisschen schlimmer aus, als es dann eigentlich auch war. So ist
Auf jeden
mein
Fall.
persönlicher Eindruck.
Gerade wenn du es in der Zeitlupe siehst, ne, dann ist
Ja.
halt teilweise, kannst du ja gar nicht die Geschwindigkeit einschätzen, wer das passiert, ne, wie da irgendwie die Hand dann drankommt oder sowas. Also ich
Genau.
finde es
Und wie der
auch,
auch da reinstürzt, wie der auch reinstürzt.
genau, richtig, das kommt auch noch dazu. Also ich finde es auch schwierig. Aber ja, es ist halt der Sport, der entwickelt sich halt so. Da muss man halt irgendwie mit klarkommen. Ne? Ich meine,
Ja,
als
aber
Spieler war es ja keine andere Wahl.
ich finde so ein bisschen das Problem ist, dass aktuell, wenn du dir die Europameisterschaft anguckst, eigentlich jeder Gesichtstreffer, egal ob gefährlich oder ungefährlich, automatisch eine 2-Minuten-Strafe ist. Ne? Das finde ich.
Ja, das
Und
stimmt.
das ist too much, finde ich. Und ich will da jetzt niemandem was unterstellen, aber aufgrund dessen, dass du dir als Mannschaft natürlich einen Vorteil dadurch verschaffst, wenn der Gegner eine 2-Minuten-Strafe bekommt, machst du vielleicht auch aus einem kleinen Wischer mehr als es ist, lässt sich zu
Ah.
Boden fallen und dann kommt die Reaktion, okay, wir gucken uns das an.
Genau, und dann war es
Und
der Wischer und dann siehst du, wie er da so ein bisschen und schon hast du einen
ja,
Gesichtstreffer.
so und
Ja.
es ist, ich finde
Das wird halt
das.
alles sehr aufgeblasen dadurch, ne?
Ja,
Also,
hundertprozentig.
finde ich, und das ist
Hundertprozentig.
auch, das zerstückelt das Spiel ja tatsächlich auch, weil das VAR oder VAR ist es ja in dem Falle nicht, aber dieser Videobeweis, sich das anzuschauen, das dauert halt auch immer so seine Zeit, nimmt den Spielfluss und find ich schwierig. Also ich würde ganz klar sagen, da müssen sie weg von, dass jeder Gesichtstreffer automatisch 2 Minuten sind.
Ja.
Ich
Also
meine, ich meine,
also
es
ich
passiert
komme
halt,
noch
ne?
aus einer
Ja.
Zeit, ich komme noch aus einer Zeit, da hat derjenige, der den Gesichtstreffer eingesteckt hat, 2 Minuten gekriegt, wenn er sich beschwert hat.
Ja.
Dann durfte man das noch. Da hättest du dich auch wohl gefühlt, glaub mir.
Ja.
Also,
Auf jeden Fall.
bei uns früher war das anders. Da durfte man auch mal hinlangen. Aber
Ja.
ich glaube, da muss auch ein gesundes Maß gefunden werden. Deswegen habe ich das
Klar.
jetzt gerade auch so ein bisschen lustig erzählt, weil ich glaube, es ist schon gut, dass so ein Gitzel so oft 1 gegen 1 gehen kann, ohne ernsthaft verletzt zu werden. Das wäre früher nicht möglich gewesen. Um es mal ganz einfach zu sagen, früher hätte der eine gekriegt und er wäre Ende Gelände gewesen. 100 Pro.
Ja.
Und das war natürlich auch nicht im Sinne des Erfinders. Das will ich jetzt auch gar nicht verherrlichen. Das war blöd und dumm. Aber heutzutage, so Also ein bisschen Zweikämpfe müssen wir schon noch zulassen. Und so ein Abwehrspieler kann ja jetzt auch nicht immer jeden Zentimeter seiner Fläche da kontrollieren.
Das
Ja.
stimmt. Und ich meine, wenn der Arm halt auf einer gewissen Höhe ist, also dann ist er halt da, es ist halt
Ja,
auch schwierig, ne?
ja.
Dann bei natürlich auch kleineren Spielern. Ich meine, das ist ja, ich bin ja jetzt nicht so groß, aber natürlich auch größere Spieler, die haben halt den Arm nur mal auf der Höhe. So, und wenn der da, egal was passiert, sage ich mal, der Angreifer reinläuft, sind es halt automatisch immer 2 Minuten, obwohl du eigentlich, du kannst dich ja nicht, kannst deinen Arm ja nicht wegbeamen oder weiß ich nicht was,
Ist
ne?
vielleicht dann
Geht ja
irgendwann mal die
nicht.
Konsequenz, dann spielen wir Basketball. Da müssen wir
Ja.
alle weggehen.
Das ist
Und
halt.
also vielleicht noch mal ein bisschen besser ausgedrückt, Schwalbe, nach dem, was du gesagt hast. Also diese 2 Minuten für die Gesichtstreffer, die werden ja deswegen so konsequent geahndet, dass eben sowas nicht passiert, was du da gerade geschildert hast. Also Genau.
letztlich aus Schutz gegenüber
Und
den
ist auch richtig,
Angriffsspielern.
nochmal, brauchen wir nicht diskutieren,
Auf jeden
ist
Fall.
richtig.
So, aber aufgrund dieser Marschroute, aufgrund dieser Strategie gibt es halt einige Spezialisten, einige Angriffsspieler, die das halt wiederum sich zunutze machen, indem sie teilweise 2 Minuten Strafen slash Gesichtstreffer ziehen. So, ne? Und wo ist jetzt die Mitte? Also da sind natürlich auch die Schiedsrichter gefragt. Tom, wie ist das in der Kommunikation mit den Schiedsrichtern? Vielleicht auch mal vor dem Spiel oder nach dem Spiel.
Ja.
Also was geben die so für Rückmeldungen oder vielleicht auch Empfehlungen für euch? Wie ist das so der Austausch?
Also, ich muss tatsächlich sagen, dass da überhaupt gar kein Austausch herrscht
Okay.
zwischen uns nach dem Spiel, also den Schiedsrichtern nach dem Spiel oder vor dem Spiel, da wird nichts gesagt. Also es ist teilweise ist es auch unterschiedlich natürlich in der Liga. Da hast du Schiedsrichter, die mit denen kannst du mal sprechen und die erklären dir, ey,
Ja.
das war zu viel, da musst du aufpassen. Oder wir sehen, dass er runtergeht, deswegen sind es keine 2 Minuten, das hast du schon. Aber einige reden da auch gar nicht oder sagen, geh weg, ich habe
Okay.
dir nichts zu sagen, sind 2 Minuten und fertig oder sowas oder fragen. Es ist halt ganz unterschiedlich. So war das auch im Turnier, dass da eben, sage ich mal, zum einen kannst du vielleicht hingehen und mal fragen oder mal sagen, ey, der, oder auch mal eine falsche Sperre vielleicht mal sagen, weil das ist ja auch ein häufiges Ding. Also es sind ja auch die Kreisläufer, die können ja auch mal den Abwehrspieler mit einer falschen Sperre festhalten oder sowas. Ne? Das haben, glaube ich, auch nicht die meisten auf dem Schirm. Das behindert ja auch extrem, dass man damals zum Schiedsrichter hingehen kann und mal sagt, ey, pass mal auf, der zieht mich nur von hinten oder sonst was. Ich komme gar nicht in die Bewegung, bleibst du hängen, dann hast du noch den Arm da und dann resultiert daraus, sage ich mal, eine Zeitstrafe, weil du irgendwen im Gesicht triffst oder so. Ne?
Ja.
Ist ja auch der Fall. Aber ja, es ist unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Aber so ein Austausch vor oder nach dem Spiel zwischen Schiedsrichter und Spielern gibt es eigentlich gar nicht.
Ja, okay. Dann würde ich vorschlagen, kommen wir mal so ein bisschen weg von den Gesichtstreffern und
Ja.
vielleicht ein bisschen mehr nochmal zu deinem Weg, weil der so spannend ist, jetzt hin zu einem wirklich Abwehrspezialisten. Bis wann hast du denn auch nochmal den Ball in der Hand gehabt eigentlich? Also bis wann hast du auch Angriff gespielt?
Das war so bis zur A-Jugend, Ende A-Jugend, so Zeit, wo ich auch dritte Liga dann gespielt habe. Da war ich auch noch im Angriff aktiv. Aber ja, ich hatte immer so ein bisschen Schulterprobleme mal gehabt. Und dementsprechend, ja, war dann, sage ich mal, die Angriffsqualität hat darunter natürlich gelitten, wenn du nicht so
Okay.
richtig werfen kannst. Und
Genau,
dann
das
eben
ist.
auch nicht, ne, würde ich mal sagen.
Ja.
Aber ja, da habe ich mich dann irgendwie halt über die Abwehr versucht reinzukämpfen in die Mannschaften und auch beim VfL, weil da muss man eben nicht so viel werfen. Da kommt es halt auch viel auf, ja, auf den Wille an, ja, dass man halt eben da den anderen aufhält oder daran hindert, ein Tor zu werfen. Und da so kam das halt alles und mir hat das auch noch zusätzlich Spaß gemacht. Ich mache das gerne. Von daher, ja, und dann kam das irgendwann so, dass ich dann ja, überwiegend nur in der Abwehr stand und nicht mehr im Angriff. Ja.
Hast du auch Spieler gehabt, Schwalbe, denen du das dann irgendwann mal mitteilen musstest, Kollege? Also für vorne reizt nicht ganz.
Ich hatte tatsächlich einen ganz prominenten Fall, in meinen Augen jetzt prominenten Fall. Was sind das schon natürlich auch ein paar Jährchen her? Es gab mal einen echten Weltklasse-Halblinken, den haben wir tatsächlich mal in Wallau auch verpflichtet oder ich habe den verpflichtet. Und wir konnten ihn allerdings auch nur verpflichten, weil er da schon Schulterprobleme hatte. Ist mir gerade so eingefallen, das war Nenad Perunicic.
Oh,
Also ob das
okay.
noch jemanden was sagt, das war
Ja.
schon, hat er in Magdeburg gespielt, dann ist der, und das war ein reiner Angriffsspieler, Schulterprobleme, Abwehrchef. Der hat sich wirklich zum Abwehrchef gemausert, der hat dann, wenn ich es richtig jetzt, müsste ich nochmal genau nachgucken, noch in Barcelona und in West Brem gespielt, als Abwehrchef. Ja, also hat sich da wirklich noch gemausert, war natürlich auch eine ganz schöne Kante. Ich habe gerade eben gehört, weil du gesagt hast, du bist nicht so groß, gell? Du bist 1,91, ist das richtig?
Ja, so 1,92, genau.
Ja,
1,92 bin
genau,
ich, ja.
das habe ich nämlich sofort, da sind wir nämlich eine Größe. Habe ich auch so, für
Ja.
einen Abwehrchef war das, früher waren die schon mehr zu, an die 2 Meter.
Ja, aber da muss man natürlich wieder sagen, das Spiel war da auch noch ein bisschen anders, ne? Ich meine, jetzt hast du halt mehr Zweikämpfe, da ist
Ja.
natürlich, wenn du da so riesengroß bist, hast du da
Ja.
auch natürlich deine.
Dann fehlen dir die Beine. Das ist
Genau.
wichtig, oder? Du
Ja.
machst bestimmt viel für die Koordination der Beine. Oder die
Ja.
Seitwärtsbewegung ist entscheidend für dich,
Auf
richtig?
jeden Fall schnellen Richtungswechsel und sowas. Also das ist
Mhm.
schon wichtig. Ja.
Ja. Und dann muss ich mir das so vorstellen, oder ich darf mir das so vorstellen, dass du im Training dann auch sehr viel Zeit in der Abwehr verbringst, wenn ihr dann eure Übungen macht, 4 gegen 4, 6 gegen 6, 3 gegen 3, dann bist du. Und die anderen sagen immer, jetzt steht er schon wieder da, das gibt's doch nicht. Kann ja nicht
Ja,
machen,
ich stehe da
was
immer.
hier steht. Ja,
Genau.
genau.
Ja.
Die habe ich, die, oh, da konnte ich ja nicht immer, oh, war nicht das immer unangenehm. Ehrlich, wenn da immer wieder, geh doch mal weg jetzt, wir wollen mal ein paar einfache Tore machen, du musst doch jetzt
Ja.
nicht schon wieder da stehen, oder?
Ja, aber ich bin, also klar, wie du sagst, im Training spiele ich auch sehr viel Abwehr, aber also es ist auch ein bisschen das Ziel, dass ich auch ein bisschen mit in die zweite Welle jetzt einfach gehe, weil es einfach fürs Tempospiel wichtig ist, ne? Das heißt, ich bin schon, würde ich mal sagen, im Training wahrscheinlich 70 bis 80% der Abwehr, aber ich mache auch mal ein bisschen nach vorne oder sowas. Also das wird jetzt auch immer mehr. Von daher, ja,
Und
aber
hast du
Abwehr
denn
ist es.
dein individuelles Training ein bisschen umgestellt, seitdem dann klar war, okay, jetzt tatsächlich wirklich Abwehrspezialist?
Nee, es geht. Also ich meine, wir haben sowieso mit unserer Athletiktrainerin gibt's halt, haben wir relativ positionsspezifisches Krafttraining auch. Und da ist es aber natürlich auch, sage ich mal, so einer gewissen Art und Weise darauf angepasst, was du für eine Belastung im Spiel hast und was du halt für typische Bewegungen hast. Und da ist es ja so, dass ich da dann nicht so ganz im Profil von einem Rückraumspieler drin bin, sondern dann auch schon so, sage ich mal, ja, wie du sagst, so ein eigenes Programm habe in die Richtung, ja. Genau.
Also du bist so eher vom Trainingsprofil her eher so wie die Eishockeyspieler. Ja, du, das ist so zum Beispiel das, wo du, ja,
Ja, quasi,
halt dann
ja.
1 Minute ackern, ackern und dann können sie raus, können wieder was trinken, können sich ein bisschen erholen. Zwischen
Ja.
10 Sekunden und vielleicht 30 Sekunden erholen und dann geht
Ja.
es wieder weiter. Wohingegen du ja gesehen hast, so ein Saugstrupp zum Beispiel, der hat 60 Minuten durchgespielt. Kannst du dir das
Das
vorstellen?
ist Wahnsinn. Und natürlich
Oder?
beides auf einem hohen Niveau. Abwehr hinten
Ja,
brutal und Angriff
Abwehr in der
vorne.
Mitte
Also,
und vor dem Angriff als
ja,
Kreisläufer.
das ist echt krass.
Das
Macht
ist, das ist.
ja. Macht ja der Golli, Johannes Goller, hat das ja auch eigentlich mehr oder weniger gemacht. Aber da er jetzt mit Fischi natürlich auch extreme, sage ich mal, gute Ablösung gefunden hat, der den da mal für 10 Minuten oder 20 Minuten auf dem gleichen Niveau ersetzen kann, ist das natürlich auch, ist das natürlich auch gebessert für ihn, aber der hat ja auch die letzten Turniere auch fast immer 60 Minuten durchgespielt, vorne und hinten.
Ja.
Ne? Schon brutal, was
Das
die
ist
da machen.
schon fantastisch. Aber das heißt,
Ja.
deine Trainingsbelastung wird natürlich dementsprechend ein bisschen anders aussehen, weil du musst ja keine 60 Minuten durchspielen, sondern du musst ja die 1 Minute da richtig fit sein, richtig?
Ja, quasi genau, ja, das stimmt.
Mhm. Also um die deutsche Abwehr müssen wir uns schon mal gar keine Sorgen machen, in Zukunft auf jeden Fall, weil einfach, ja, mittlerweile da nicht nur zwei sind, die im Innenblock spielen können, sondern 4, 5.
Ja.
Und das macht schon auch richtig Spaß. Was zeichnet
Wo holst du
denn.
jetzt den fünften her? Jetzt müssen wir die Namen mal nennen. Fünf. Also ich würde sagen, Köster, Goller, Fischer, Kießler.
Und
Richtig?
dann hast du vielleicht, also finde ich, kannst du Langhoff kannst du auch noch mit dazu zählen.
Oh, er kann das auch im Mittelblock auch, ja? Also wenn
Ja,
der jetzt so
macht
auf
er
der
auch ein
Halb.
Training. Hat er auch schon gemacht, ja, würde ich
Okay,
sagen.
siehst du, Jens, ich entschuldige mich, dann hast du mal
Ja.
den fünften schon.
Ja.
Das
Oh,
ist
ist ja nicht bei
natürlich
mir.
klasse. Das ist natürlich super.
Ja. Da hast du halt eine
Ja.
brutale Variabilität in der Abwehr. Ne? Da kannst du
Ja.
natürlich auch gewisse Taktiken spielen, weil egal wer wo spielt, das ist kein Qualitätsverlust. Ne? Wie es halt im
Ja.
Angriff ist, hast du es auch in der Abwehr. Also es ist schon echt gut.
Was macht das besonders, neben Johannes Goller im Innenblock zu stehen?
Ja, der räumt halt auch gut weg, ne? Der schiebt halt mal den Kreisläufer auch mal eben, weiß ich nicht, irgendwo hin. Das hilft einem schon, sag ich mal. Das erleichtert auch schon einiges. Und der ist
Also,
natürlich auch generell ein super Abwehrspieler. Also, ich sag mal so, in der Mannschaft macht es einem eher einfacher, mit den Jungs zu spielen, weil du neben dir echt eine hohe Qualität hast. Also das muss man einfach sagen, gerade in der Abwehr auch.
Da musst du nicht so viel helfen, da weißt du, den Zweikampf gewinnt er.
Ja,
Kannst du
genau,
schon
den kann ich mal
um die
lassen.
Sperre, kannst du um die Sperre kümmern, die vielleicht ein bisschen weiter weg ist und so, musst nicht den Schritt dahin gehen.
Also Kleinigkeiten, ja,
Ja,
auf jeden
klar,
Fall.
das
Das
ist
ist so.
entscheidend bei uns,
Und
100%.
morgen spielst du nicht mit ihm und neben ihm, sondern gegen ihn, ne? Wir nehmen
Ja.
Montagnachmittag auf und morgen Abend dann der Restart in der HBL. Und ich habe nochmal nachgezählt, da kommt tatsächlich dann, wenn man Lukas Jørgensen, Kreuzbandriss, Saison aus dazu zählt, sechs Europameister mit Flensburg dann zu euch in die Schwalbe Arena. Hast du schon wieder Bock auf Handball?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich auch tatsächlich wieder in Blau-Weiß zu spielen. Klar, in Farben der Nationalmannschaft war das auch geil, aber ich freue mich jetzt auch wieder mit meinen Jungs aus der Mannschaft wieder Gas zu geben, weil wir haben ja auch natürlich gewisse Ziele. Und ich habe schon Bock. Ich denke mal, dass die Schwalbe Arena auch wieder ausverkauft sein wird von dem Publikum. Das macht einfach auch immer
Vier
Spaß.
Silbermedaillengewinner, richtig? Vier Stück,
Ja,
habe ich
genau,
richtig
vier Stück.
erzählt? Vier Stück,
Und
vier
eine
Silber.
Bronzemedaille mit Dominik Kusmanowitsch.
Boah, das auch
Und
noch,
ein paar
genau.
goldene auf der anderen Seite und auch noch eine Genau.
silberne auf der anderen Seite. Und vor
Ja.
allen Dingen, Johannes Goller und du, ihr seid gar nicht so weit voneinander entfernt geboren. Das weißt du. Er kommt ja auch aus Wiesbaden und du bist in Bad Soden geboren.
Ja, auch in Hesse.
Bist auch in Hesse, hast du da mal gewohnt auch?
Nee, also es war tatsächlich nur so, mein Vater war beruflich da. Und dementsprechend war natürlich meine Familie dann da und ich bin dort nur geboren worden, war da ja 1 bis 2 Monate nur und dann sind wir wieder nach Gummersbach zurückgezogen, weil meine Eltern kommen auch aus Gummersbach, mein Vater ist in Gummersbach geboren, meine Mutter kommt ja auch aus der Nähe, also ja, ich bin hier aufgewachsen, ne? Ich würde es auch eher sagen, dass ich mich als Gummersbacher sehe, als, ja,
Bei Johannes
als
Goller
Frankfurt.
kommt ja auch aus Wiesbaden, aus Bad Schwalbach,
Ja.
da aus der Ecke. Entschuldigung,
Ja.
Jens, aber das muss ich noch mal loswerden als alter Bayer.
Du musst dich nicht bei mir
Das wollte ich
entschuldigen,
noch mal
Professor
loswerden.
Schwalb. Du bist ja gleichberechtigter Host und
Ich wollte,
Podcast.
ja, ich wollte, ich weiß ja.
Muss dich doch nicht bei mir
Kleine Fun.
entschuldigen. Nee, aber wir kommen nochmal tatsächlich zurück. Dann Restart Bundesliga, morgen Gummersbach, Flensburg. Also, wenn man die EM noch so im Hinterkopf hat, ist das auf jeden Fall ein Pflichtprogramm, würde ich sagen, sich das anzuschauen. Und du hast es schon angedeutet, ihr habt Ziele, ihr seid Sechster, Kurs Europacup, 3 Punkte Vorsprung auf Platz 7. Und ich hatte das ja beim Intro skizziert, ist noch gar nicht so lange her, da hat der VfL Gummersbach mit dir zusammen in der zweiten Bundesliga gespielt und ist jetzt eines der Top-Teams und hat sich innerhalb kürzester Zeit dazu entwickelt. Was würdest du sagen als ja, Gummersbacher Urgestein oder einmal Gummersbach, immer Gummersbach, vielleicht besser so formuliert, was dazu geführt hat, dass dieser Verein sich schon wieder so toll aufgestellt hat?
Ja, also ich würde mal sagen, es kam natürlich auch so ein Stück weit mit dem Trainer, mit dem Gongi, der da auch so eine gewisse, ja, Professionalität nochmal mehr mit reingebracht hat, auch einen gewissen Standard, ne, den er natürlich auch schon hatte als Trainer, beziehungsweise als Spieler. Und natürlich die Entwicklung jedes Einzelnen von uns. Also es sind immer noch einige Spieler da, die auch den, wie du gesagt hast, den Aufstieg miterlebt haben und sich stetig weiterentwickeln. Und ja. Natürlich dann auch, dass wir mittlerweile auch immer stärkere Spieler noch dazu bekommen, was es natürlich auch dazu kommt. Ja, und ich denke, deswegen ist es auch gut möglich oder ja, sag ich mal, kann man das auch gut als Ziel nehmen, dass man halt eben wieder international angreifen möchte, ne? Keine Frage.
Was hast du für eine Außenwahrnehmung vom VfL, Schwalbe?
Eine unglaublich gute Entwicklung, eine große Dynamik in der Mannschaft. Die haben einfach auch ein Ziel. Ich glaube, das ist natürlich auch Trainer, sind auch die Verantwortlichen. Und
Ja.
ja, ich habe letztes Jahr noch als Trainer von Erlangen gegen Gummersbach gespielt. Einmal unglücklich im Pokal verloren, einmal in der letzten Sekunde 7 Meter verballert. Aber das ist eine Mannschaft, die eine große Dynamik hat, die auch genau weiß, was sie will. Also wenn sie in Ballbesitz kommt, dann denkt keiner darüber nach, da jetzt langsam nach vorne zu gehen, sondern da gibt es Dampf, da wird auch körperlich gut gearbeitet. Das ist einfach eine Truppe, eine sehr harmonische Truppe, die natürlich auch darauf angewiesen ist, dass sie ein paar überdurchschnittliche Spieler hat. Das muss man auch klar sagen.
Keine
Ja,
Frage,
das
ja.
ist.
Ist ja keine Frage, ist absolut richtig.
Das ist so, ihr habt so zwei, drei, also inklusive dir sind so zwei, drei, wenn die da nicht dabei sind, dann wird es schon ein bisschen eng. Das ist jetzt nicht wie Flensburg, die jetzt 10 gute haben oder 12 oder 14. Gut sind sie alle bei Gummersbach, aber so überragend. Also das ist, ihr seid schon darauf angewiesen, dass ein Köster spielt, dass du spielst, dass ein ja auch die Außen, Hässler, ich finde der übrigens, der finde ich super, den Jungen. Der macht das unglaublich spektakulär. Schnurruf hat für mich eine tolle Entwicklung gemacht, ist viel stabiler, ist wirklich guter Handball. Also das sind halt schon so Jungs, die brauchst du, sonst wird es eng.
Das hätte ich ja nochmal spannend gefunden im EM-Finale, wenn Schluroff nochmal so ein paar Minuten, als es dann wirklich in Richtung Sieg Dänemark ging, auf halb rechts bekommen hätte, nachdem dann Uschins und Semper nicht so hundertprozentig performt hätten, nur als kleiner Einschub. Gummersbach, genau, ich wollte nochmal betonen, dass Christoph Schindler da natürlich als Geschäftsführer wirklich auch viele gute Entscheidungen getroffen hat. Und einer aus unserer Community, Tom, mit dem Namen SXL waren 15, der möchte wissen, wie das erste Training damals mit Gogi war. Kannst
Boah,
du dich daran erinnern? Also
gute Frage. Ich muss gerade mal überlegen. Also, es ist ja jetzt auch schon 5 Jahre her. Ja,
ja. Aber scheint
weiß
dir nicht
ich.
so in Erinnerung geblieben zu sein. Also es gab jetzt nicht so dieses Aha-Erlebnis. Ich glaube, vielleicht wollte da der liebe SXL waren 15 drauf hinaus.
Nee, also ich kann mich tatsächlich da nicht mehr so richtig dran erinnern. Also ich meine, es war natürlich für mich krass, wenn du als junger Spieler da kommst und dann steht da Guðjón Valur Sigurðsson vor dir und ist dein Trainer. Das ist schon krass. Also den hat man ja auch spielen gesehen. Der
Ja.
ist ein brutaler Spieler bei den besten Vereinen gewesen und dann ist das sein Trainer. Also das weiß ich noch, wie er so vor mir stand und mich das erste Mal dann angerufen hat, wo klar war, dass er Trainer war. Das weiß ich auch noch. Und gefragt hat, kurz so ein bisschen dieses Smalltalk, ich bin jetzt dein Trainer und bla bla bla. Das weiß ich auch noch, ist mir noch im Kopf geblieben. Also, aber jetzt genau, was wir beim ersten
Ja,
Training da
okay.
gemacht haben, das weiß ich nicht, aber klar, also ich weiß
Aber
schon
ich
noch,
glaube,
dass
die
ich mit.
Frage hat auch, zielt auch ein bisschen darauf ab, so was das für ein Gefühl war, ihn als Trainer zu haben und so. War ja ein Verrückter, absolut. Ja, das war gerannt wie ein
Und.
Hase. Hast du ja auch gedacht, der beendet seine Karriere nie. Ich sehe den heute noch rennen.
Ich glaube, der könnte auch immer noch spielen. Also
Der
er
rennt
ist ja
auch,
auch
ich glaube, der
immer.
rennt auch immer zum Training und so wie er aussieht und wie er wirkt,
Ja,
oder?
auf jeden Fall hat er auch schon gemacht. Und der ist natürlich, wenn wir trainieren um 10 Uhr, er ist immer vorher schon da um 8 und macht sein Training. Ne? Also der ist immer vor uns da und trainiert schon. Also
Meinst du, er könnte noch
der,
mal? Meinst du, er wartet darauf, dass er noch mal eingesetzt wird?
da weiß ich nicht. Ich glaube, er hat jetzt auch schon Gefallen am Trainerdasein gefunden, muss ich sagen. Aber so richtig geht der Spieler ja nie aus einem raus. Also ich glaube, er wird schon häufig gerne selber mitspielen, habe ich das Gefühl, ja.
Ja, und dann spielt ihr jetzt mal locker flockig die HBL-Saison zu Ende und dann geht vielleicht schon sogar langsam der Blick Richtung Heim-WM, ne? Also das, was die Dänen jetzt da hatten, das habt ihr dann
Ja, hoffentlich.
in 11 Monaten. Dann vielleicht im WM-Finale zu stehen in der Köln-Arena mit 20.000 im Rücken, das könnte natürlich nochmal andere Kräfte freisetzen. Wollen wir nochmal einen Satz zu Dänemark verlieren, weil da geht es ja dann drum, wahrscheinlich bei der WM
Das kann gut sein, ja.
Dänemark zu schlagen, wenn man Weltmeister in einem eigenen Land werden möchte. Es war ja
Ja.
schon sowohl das Hauptrundenspiel als auch das Finale schon vergleichbar, finde ich, ne? Ihr habt so bis 10, 15 Minuten jeweils top mitgehalten und dann, ja, haben sie nicht locker gelassen, einfach, oder was hat dann den Ausschlag gegeben aus deiner Sicht?
Ich glaube, dass teilweise so ein bisschen das, was dafür gesorgt hat, dass man, sag ich mal, vermeintlich einbricht, dass die Dänen einfach jeden Fehler bestrafen, den wir gemacht haben, sei es jetzt in der Abwehr und oder eben im Angriff. Ich habe manchmal das Gefühl, dass wir da noch nicht so ganz so weit sind, manchmal. Aber ich finde auch zum Beispiel das Finalspiel, dass auch das Ergebnis jetzt nicht wirklich die Leistung widerspiegelt, wie das Spiel auch verlaufen ist. Ich meine, wir waren da auch noch bis zur korrigiert mich, 50. Minute
Ja,
mit
50. hätte
100,
ich auch gesagt,
ne,
ja.
ein oder
Und
zwei
hat es
Toren
mit sieben
hinten.
verloren, richtig? Mit sieben.
Genau, wir haben es mit
Das
sieben
ist viel
verloren.
zu viel.
Ja, eben. Also deswegen, und es war grundsätzlich kein schlechtes Spiel von uns, finde ich. Und wir haben ja auch jetzt in der Vorbereitung, spielen wir, glaube ich, nochmal zweimal gegen die Dänen jetzt mit der Nationalmannschaft im Mai, meine ich. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Vorbereitung. Weil, wie ihr sagt, ich meine, vermutlich wird es bei der WM, wenn wir es denn auch ins Finale schaffen, sind natürlich der größte Favorit Dan. Das ist so. Aber ich bin der Meinung, dass die auf jeden Fall, ja, das Potenzial haben, auch die Dänen zu schlagen. Wenn wir einen guten Tag haben, wenn wir alle das bringen, was wir bringen müssen, und jeder, sag ich mal, seinen Job macht, dann kann man auch Dänemark besiegen. Das
Sind
ist meine Meinung.
die gnadenlos, die Dänen, Schwalbe, oder wie würdest du
Ja,
es
das
formulieren?
hängt alles heutzutage im modernen Handball mit Aufmerksamkeit zusammen. Es geht eigentlich nur um Aufmerksamkeit. Wenn du dir das mal anschaust, also wenn du mal eine Spezialkamera auf dem Gitzel, und der ist ja gerade so der Protagonist des neuen Handballs so ein bisschen, wenn du mal eine Spezialkamera auf ihn lenken würdest, der ist in jeder Hundertstel Sekunde ist der volles Rohr im Spiel. Der denkt sich in jeder Hundertstel Sekunde, was kann ich machen? Kann ich zurücklaufen? Kann ich vorlaufen? Kann ich angreifen? Kann ich mich schon mal bewegen? Kann ich schon mal die Position verändern? Das kommt so einfach aus dem raus. Und das macht er nicht nur 40 Minuten oder 45, das macht er wirklich in der gesamten
60,
Zeit, in der er
ja.
auf dem Spielfeld ist. Und irgendwann knickst du dann mal ein. Die Spieler, die das nicht schaffen, machen dann ein paar Fehler. Ja, und dann passiert genau das. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft sich in die Richtung entwickelt, weil sie es auch müssen. Das ist jetzt einfach in der heutigen Zeit, musst du dich in die Richtung entwickeln. Aber wir sind natürlich noch nicht ganz da. Und die Dänen haben natürlich auch den Vorteil, wenn du siehst, wenn der Gitzel anzieht, dann weiß auf der anderen Seite Pütlik, da macht er schon mal vier Schritte. Der hat schon mal vier Schritte gemacht, bevor er überhaupt einen Ball hat und ist schon mal in einer ganz anderen Position. Also manchmal rennt der da einfach durch die Abwehr. Da sagst du, wie kann der jetzt einfach durch die Abwehr rennen? Naja, weil er halt einfach schon den Positionswechsel schon längst gemacht hat ohne Ball. Ja, das ist auch schwer zu verteidigen, oder? Das ist ja immer wieder.
Ja, du, vor allem, die machen ja auch gerade, Gitzel macht das ja auch eben mit diesem aus dem Rücken kommen, mit diesem schnellen Überlaufen, ne? Sag ich mal, du bist gerade beschäftigt mit dem einen Verteidiger, guckst dahin und auf einmal kommt Gitzel aus dem Rücken gelaufen und ist auch schon da. Also die arbeiten das schon.
Und diese Bewegung gab es früher eigentlich so gar nicht, wenn man
Ja.
ganz ehrlich ist. Dieses Vorlaufen, dieses eigentlich ins Enge reinlaufen. Ja, früher hieß es immer breit, breit, breit und auseinander. Aber die sind ja teilweise 1,50 Meter auseinander und schaffen es trotzdem da. Genau, weil der Abwehrspieler halt erstmal guckt, was ist denn da? Und in dem Moment ist der D-Zug fährt schon
Genau, ist ja schon da.
vorne vorbei.
Ja.
Ja, und da hast du ja teilweise, ich habe das gesehen, also wir haben, ich glaube, Dänemark habe ich fast alle Spiele gesehen. Der Halbabwehrspieler hat noch nicht mal Körperkontakt gehabt mit dem Pütlik. Der hat noch nicht mal, der ist ja ganz frei durchgesprungen, weil er einfach im richtigen Moment davor kam. Und das machen die über 60 Minuten.
Ja, du sagst es. Das ist dann irgendwann auch zermürbend, ne?
Ja. Aber du kannst dich da gut drauf einstellen, oder? Ich glaube, du hattest da relativ wenig Probleme damit beim Überlaufen und so. Also habe ich jetzt keine Szenen in Erinnerung, wo du sagst, oh Gott, da bin ich jetzt aber komplett überrascht.
Nee, ich meine, ne, da sind wir wieder im Thema im Video. Dadurch weißt du es halt auch einfach, dass du immer was immer im Hinterkopf, der kann jederzeit da rumkommen, ne? Also du hast wirklich immer so, ey, ist nichts
Was willst du denn
vorbei, der kann immer noch,
hier?
ne? So, nach dem Motto.
Ja.
Das ist so, ja.
Ja, doch, aber das finde ich schon. Da habt ihr euch gut drauf eingestellt. Wenn man sich mal überlegt, die Entwicklung seit dem Olympiafinale, das war natürlich pff,
Ja.
böses Ding. Ja, das war eine Lehrstunde. Klar, und da hat man sich jetzt echt schon weiterentwickelt, muss man sagen.
Ja, das finde ich auch.
Das war ein großes Vergnügen, Tom, dass
Ja.
du bei uns warst und in der ersten sieben zumindest heute mal gespielt hast.
Ja, vielen Dank für
Ist doch
die
immer in der ersten
Einladung.
sieben. Er ist doch immer in den ersten sieben, Lenz. Halt in der Abwehr, je nachdem, ob du Abwehr oder Angriff anfängst.
In
Das stimmt.
unserer ersten sieben Schwalbe.
Ja, das ist
Meine Güte nochmal. Also
ja.
lass es dir gut gehen. War
Danke.
ja einfach sehr interessant, von dir einiges zu erfahren. Unter anderem die Jagd, mit der haben wir angefangen. Alles Gute für dich, Tom.
Tom,
Vielen
vielen,
Dank.
vielen lieben Dank und viel Glück und viel Spaß. Und jetzt regeneriere schön und dann ein
Ja.
gutes Spiel auch gegen Flensburg. Ja?
Dankeschön. Danke.
Und lasst euch richtig feiern. Ich glaube, ihr werdet richtig feiern. In meiner Arena. Das ist
Richtig,
dann der.
stimmt, in deiner Arena,
Sag
ja,
mal.
genau. Gut,
Ja.
also habe mich gefreut, hat Spaß gemacht und
Sehr schön.
wir sehen uns.
Wir sehen uns. Tom,
Auf
vielen lieben
Wiederschauen.
Dank. Ciao,
Ja,
ciao.
tschüss.
Ein sehr natürlicher und sehr sympathischer Kerl, wie ich finde. Schwalbe, was hast du für einen Eindruck?
Absolut, absolut. Oh, er erzählt auch, finde ich auch wichtig, dass Jungs da so ein bisschen erzählen und wie sie sich fühlen und wie sie so leben und was sie denken. Und ich würde mal sagen, das ist so ein Typ, dem kann man alles anvertrauen. Da weiß man sofort, dass man da in guten Händen ist und dass er wirklich ein ganz klarer Junge ist. Respekt, er ist ja erst 24, das darf man ja auch nicht vergessen. Er wirkt auf mich deutlich reifer als diese 24.
Ja, dem würde man vielleicht sogar die Tochter anvertrauen.
Ja, deswegen, ja, da brauchst du jetzt keine. Ja, die Tochter, jetzt wollen wir nicht gleich hier unsere
Okay, so
Töchter
weit wollen
los.
wir jetzt nicht
Unsere
gehen.
Töchter los. Aber er ist wirklich einer, ich glaube, wenn du sagst, ich habe ein Problem und das ist so ein Mensch, so macht er auf mich den Eindruck. Den hast
Ja.
du dann gern um dich rum. Der hilft dir auch. Davon bin ich überzeugt.
Und wie das denn auf der anderen Seite handballerisch gleich wieder losgeht, ne? Wir haben über dieses Spiel gesprochen, also morgen,
Unglaublich. Jetzt haben
Aufnahme
wir
heute,
Gummersbach
Montag.
Flensburg, dann haben wir Magdeburg Lemgo, Kiel Magdeburg und alles Mögliche. Also das ist schon der Hammer.
Ja, Wahnsinn, aus dem Stand so, ne? Also ich versuche mich jetzt mal in die Lage der Dänen zu versetzen, ne? Also das ist natürlich auch Ausnahmezustand über 3 Wochen, so eine EM im eigenen Land. Du willst halt wirklich in jeder Sekunde, in jeder Minute, in jedem Spiel am Maximum agieren und sozusagen dieser Handballnation zeigen, wir sind hier die Nummer eins auf der Welt. Du holst den EM-Titel, du feierst wahrscheinlich 1, 2 Tage und sehnst dich eigentlich danach, vielleicht mal ein bisschen Ruhe zu haben. Und dann musst du aus dem Stand wieder komplett bei 100% sein. Ist das gerade in der Handballwelt 2026 einfach oder schwer?
Es gibt einfachere Sachen. Also wäre schön, wenn du jetzt so 3 Wochen am Strand liegen könntest und dich ein bisschen feiern lassen. Klar, ist nicht. Das Thema, also das ist ja eines der Themen, die den Handball schon immer beschäftigen. Sind es zu viel Veranstaltungen? Ist es viel zu viel Belastung? Sind wir uns alle einig, dass es so ist? Es ist zu viel Belastung. Und das merkst du natürlich an solchen Situationen. Ja, da hast du mal 3, 4 Tage Regeneration. Die Dänen, du darfst ja nicht vergessen, die hatten ja jetzt wahrscheinlich noch einen Empfang und das noch. Und dann haben sie wahrscheinlich noch
Ja.
einen Abend noch eine Faxe-Fahrtbüchse gehauen. Das macht man ja auch noch. Gehört ja auch noch dazu. Dann musst du wieder nach Hause fahren, fliegen. Dann
Haben sie
steht da
vielleicht
ein.
2, 3 Tage frei bekommen vom
Ah ja,
Verein,
klar,
ne?
aber dann steht da ein Trainer und sagt: Auf, jetzt geht's los. Jetzt
Ja.
kommt die entscheidende Phase. Und du sagst: Oh, lieber Gott, hatten wir das nicht gerade schon?
Ja.
Und was ja auch das Entscheidende, das sind ja auch die Leute, die jetzt da die ganze Zeit wieder auf dem Parkett stehen. Das
Ja.
ist ja nicht so wie, sag ich mal, wenn du jetzt beim FC Bayern München spielst, sagst, oh, pass mal auf, ich komme gerade aus Südamerika, lass mich mal raus. Das geht ja im Handball nicht. Du kannst ja jetzt nicht einen Püttlik in Gummersbach rauslassen oder in Kitzel gegen, egal gegen wen sie spielen, lässt ja nicht raus, geht ja nicht. Das ist unmöglich. Also, das ist schon hart.
Der Einzige, der denn dann in Berlin schon vor der Halle stand und die Tür noch abgeschlossen war, war Matthias Gitzel. Der hat sich gesagt, nee, frei nicht, komm, ich will weiterspielen. Ne?
Ja, es ist verrückt, gell? Wo endlos Energie. Ein Mann mit endlos Energie.
Das Duracell-Häschen hätte man
Hoffentlich,
in den 80ern
hoffentlich.
gesagt.
Ja, klar, Duracell-Häschen. Klar. Und ich hoffe, es bleibt lang so, weil es
Ja.
ist ihm zu gönnen. Ein
Ja.
absolut super Sportsmann und ein großes Vorbild für unsere Sportart.
Ja. Geile EM, sehr schöner Podcast, wie ich finde, mit Tom Kießler heute und dann geht es wieder in die Vollen in der HBL. Dann liebe Grüße nach Hamburg an den Defensive Coordinator
Ich danke dir, liebe
der
Grüße an
ersten
die Ostseeküste. Ist bei euch eigentlich
sieben.
zugefroren da oben?
Ja, jetzt taut es ja langsam wieder, ne? Jetzt.
Aber die Ostsee war sogar zugefroren. Gell?
Ja,
Habe ich gehört.
teilweise zumindest. Und natürlich liebe und herzliche Grüße an unsere erste Sieben-Community. Bis bald.
Genau. Tschüss, vielen lieben Dank.
Erste 7, ein Podcast der Erste 7 Medienberatung und Content Production.